Browser. Was sind jetzt nochmal Browser?
Weiß ich nicht.
Ja, willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Philipp von Weitershausen.
Hallo.
Hallo. Wie ihr wahrscheinlich schon am Eingangsjingle gehört habt, geht es dieses Mal um Browser. Und nicht nur um Browser generell, sondern um einen Browser, den wahrscheinlich sehr viele der Zuhörer nutzen oder sicherlich mal in der Vergangenheit genutzt haben, wenn man ihn heute nicht mehr nutzt, nämlich den Firefox-Browser. Und da habe ich mal Philipp eingeladen, weil Philipp entwickelt bei Firefox mit, mal so einen Überblick zu geben über den Stand der Dinge, den Ausblick, mal einen Einblick zu geben, wie funktioniert das eigentlich alles so bei Mozilla und wie ist das eigentlich alles so strukturiert. Und ja, da haben wir so einen ganzen Fragenkatalog und den werden wir jetzt mal abarbeiten. Und vielleicht stellst du dich erstmal so ein bisschen vor, damit die Zuhörer wissen, was du so genau machst.
Ja, sehr gerne. Im Internet bin ich auch unter Filicon bekannt, also bei Twitter oder sowas. Ich bin seit ungefähr 10 Jahren Open-Source-Entwickler, viel in der Freizeit und dann als Consultant neben dem Studium und so. Bin studierter Physiker und seit gut 5 Monaten bei Mozilla dabei.
Ja. Vielleicht gibt es mal so einen kurzen Einblick, was Mozilla ist, bevor ich hier irgendwie so Co-Referat
habe. Genau, richtig. Mozilla sollte vielleicht erklärt werden. Mozilla ist die Organisation im Prinzip, die den Firefox herstellt und ihn auch rechtlich pflegt. Mozilla ist eine Stiftung. Sie ist hervorgegangen aus im Prinzip dem Zugunfall, wie man das so schön sagt, dass der Netscape war. Ende der 90er Jahre und ist daraus eben als, da haben sich dann viele engagierte Leute, die bei Netscape waren, zusammengetan und eine Stiftung gegründet, um eben den damals Mozilla Code, heute Firefox, fortzupflegen, fortzuentwickeln. Und daraus ist ein ganzes Ökosystem entstanden von Stiftung, Firma und Community-Projekten.
Ja, du hast ja schon mal kurz genannt. Also hinter Mozilla steht nicht nur eine Stiftung, sondern auch eine Firma und so weiter. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, weil das ist vielleicht nicht jedem bekannt?
Ja, also könnte man sagen, Implementationsdetails, die es der Stiftung erlauben, eben Leute einzustellen und natürlich auch operativ dafür zu sorgen, dass Firefox als Hauptprodukt von Mozilla weiterentwickelt wird. Die Stiftung selbst ist eben gemeinnützig und da gibt es natürlich gewisse Auflagen für so eine Stiftung und deswegen existiert die Firma als 100%ige Tochter und bei der sind wir dann angestellt.
Und wie viele Leute gibt es da so insgesamt?
Insgesamt, also mit, ich würde mal sagen, so jetzt um mal eine Hausnummer zu nennen, 500 vielleicht. Die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht gerade, die geht auch ständig hoch. Und aber mit allen Leuten, die also vor Ort in Mountain View im Hauptbüro sitzen und dann in ganz verteilt auf der Welt, das ist sehr international, also von Neuseeland bis eben hierher nach Europa geht das. Und dann eben auch den Leuten, die ab und zu mal vertragsweise arbeiten, würde ich sagen 500, vielleicht sogar schon 600 ist eine ganz, ganz vernünftige Zahl.
Plus die ganzen Freiwilligen.
Und genau, natürlich die darf man auch nicht vergessen, plus die ganzen freiwilligen Leute, die hauptsächlich zum Beispiel Übersetzungen machen, Dokumentationen schreiben und so weiter, Foreneinträge schreiben. Da ist eine sehr, sehr rege Community um Mozilla. Bis hin zum Marketing, ja.
Und das spreadfirefox.com.
Zum Beispiel, ja.
Und wie finanziert sich so Mozilla? Also am Anfang war der Code frei durch den Netscape-Wandel.
Der Code ist immer noch frei. Und ist natürlich, der Browser ist kostenlos und der Code ist Open Source, was uns sehr wichtig ist. Wir finanzieren uns hauptsächlich darüber, dass wir das Produkt Firefox mit Standardeinstellungen für Suchmaschinen und eine Homepage, die Standardseite eben, ausliefern. Und das ist dann so Firmen wie Google eben auch Geld wert, diese Stellung zu haben. Und neuerdings, wie bekannt wurde, ja zum Beispiel auch Bing.
Ja, das war ja, die Überraschung der letzten Woche, wobei es da einige Gerüchte gab, die dann vielleicht doch nicht so ganz richtig waren.
Ja, also standardmäßig, also die Standardseite wird Bing nicht, aber es wird in der Liste erscheinen, ja.
Ja, womit man heutzutage alles Geld machen kann. Kommen wir nochmal, bevor wir uns tiefer mit Firefox beschäftigen. Also am Anfang gab es halt Mozilla, hervorgegangen aus dem Netscape Suite. Mozilla war auch der Thunderbird, also war auch Mail-Programm, war auch Browser, war eigentlich alles in einem. Und dann hat Mozilla das Ganze aufgeteilt.
Genau. Also erstmal war so in den Nachwehen von Netscape hat man halt eben diese große Suite eben weitergeführt, wo Mail-Programm, Browser, Composer, also auch ein Erstellungsprogramm für Webseiten drinne war, und es hat sich dann halt relativ schnell auch herausgestellt, dass das ein sehr überfrachtetes Produkt war. Ich kann natürlich auch jetzt nur darüber berichten, weil ich natürlich noch nicht so lange dabei bin, aber was ich so weiß und gelesen habe, aber es waren einfach die Bestrebungen, da ein schlankeres Produkt zu machen, und daraus ist Firefox hervorgegangen dann. Und man hat Thunderbird natürlich als Mailprogramm weitergepflegt, und die anderen Sachen sind so ein bisschen auch dann in der Ära von WordPress und so ein bisschen unter den Tisch gefallen, auch zu Recht, muss man sagen, denke ich. Und Thunderbird ist auch mittlerweile als eigene Firma ausgegliedert, weiterhin unter dem Schirm der Foundation, der Stiftung, aber separat von Mozilla, der Firma, die sich um den Firefox kümmert. Und das ist, denke ich, auch der Tatsache geschuldet, dass wir heute, denn der Browser ist eben doch für viele Leute wichtiger geworden als das Mailprogramm in Zeiten von Gmx, Google Mail und Yahoo Mail oder so.
Ja, das merke ich auch manchmal, wenn ich dann feststelle, eigentlich wird dem Firefox zu wenig Aufmerksamkeit von der Entwicklerseite gewidmet. Und ich weiß auch nie, wohin ich mich wenden soll, wenn ich mich beschweren möchte über...
du meinst den Thunderbird?
Genau, über die Filtermechanismen. Bei mir funktionieren die Mailinglistenfilter nie konstant. Also das geht mir tierisch auf die Nerven, dass man ständig neu einstellen muss, weil die Inbox wieder voll ist, weil der nicht in der Lage ist, die zu behalten.
Ja, da gibt es Boxzilla, wo man dann solche Sachen berichten kann. Ja,
ich beschwere mich immer auf Twitter.
Gut, geht auch.
Ja, okay, kommen wir jetzt mal zu Firefox. Firefox ist aktuell in der Version?
In der Version 3.6 X. Da gibt es natürlich weiterhin Bugfixes für. Und auch aktuell in der Version 4 Beta.
Und die Beta kommt irgendwann als Vollversion?
Die Beta kommt irgendwann als Vollversion. Geplant ist auf jeden Fall zum Ende dieses Jahres. Aber wie das natürlich bei guter Software ist, die kann auch manchmal ein bisschen länger dauern. Insofern lasse ich mich da jetzt nicht zu irgendwelchen Versprechungen hinreißen. Aber wir planen und wir arbeiten daran, das bis zum Ende des Jahres zu machen. Und ich kann aber jeden nur dazu aufrufen, die schon mal auszuprobieren. Ich persönlich benutze Firefox 4 jeden Tag und halte es persönlich nicht für instabiler, sondern im Gegenteil eigentlich für schneller und schlanker und stabiler.
So. Ja, was wahrscheinlich keine große Kunst ist.
Ja.
Aber da kommen wir also zu 4.0, kommen wir später. Wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen. Fangen wir mal ein paar Basics an. Also Firefox ist freie Software. Unter welcher Lizenz wird das veröffentlicht?
Firefox ist unter drei Lizenzen. Der MPL, das ist die klassische Mozilla Public License, die eben damals entwickelt wurde, als Mozilla als dieses Mozilla-Projekt eben gegründet wurde. Und die ist aber leider nicht GPL-kompatibel, und dann hat man gesagt, okay, für Projekte wie Debian, denen das zum Beispiel sehr wichtig ist, eben GPL-Kompatibilität, macht man eine weitere Lizenzierung unter GPL und LGPL. Also man kann Firefox unter diesen drei Lizenzen eben weiter verbreiten.
Jede neue Version und jede Erweiterung steht dann auch wiederum unter allen drei Lizenzen.
Genau.
Okay, wo drin ist Firefox programmiert?
Im Kern ist das C++. Das basiert eben auf einem Cross-Plattform-Toolkit, das es uns eben auch erlaubt, vielen Code, den wir haben, sowohl auf Windows als auch auf Macros und Linux zu schreiben. Und sehr, sehr viel von das, was man als Oberfläche sieht, ist mit der Browser-Technologie, mit der Web-Technologie selbst gemacht. Das ist XML, JavaScript und CSS. Und es werden auch immer mehr Features darin geschrieben, in JavaScript zum Beispiel, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar mit der Oberfläche zu tun haben, einfach allein deswegen, dass die Performance-Probleme sind da heutzutage in Zeiten von den schnellen JavaScript-Interpretern nicht mehr so das Problem. Und man hat dafür wesentliche größere Stabilität, weil es nicht so, man baut da nicht so schnell Sicherheitslücken ein und solche Sachen. Also die, da hat sich JavaScript eigentlich sehr gut etabliert.
Ja, Sicherheitslücken wird ja auch immer spannend, weil es ja so viele Erweiterungen gibt. Wie schützt ihr quasi Firefox oder wie schützt ihr die Systeme davor, irgendwie Sicherheitslücken zu haben, wenn jeder Erweiterungen einfach reinstellen kann, die Leute die anwenden?
Das ist sicherlich ein Problem und das ist auch ein Problem in der Vergangenheit für Firefox gewesen. Der große Segen bei Firefox, die Möglichkeit, ihn so zu erweitern, dass man einen sehr personalisierten Browser hat, das ist sicherlich Firefox Stärke. Dieser Segen kommt auch natürlich mit einem Fluch, dass eine Erweiterung, die vielleicht schlecht programmiert ist, und da gab es auch durchaus Sachen, wo Firmen, zum Beispiel gab es bei Skype mal, wenn man Skype installiert hat, wurde eine Erweiterung ohne zu fragen in den Firefox installiert, die den Firefox sehr langsam gemacht hat. Und das ist natürlich für uns auch ein Marketingproblem, weil die Leute sagen, Firefox ist langsam und das liegt dann oftmals gar nicht mal so sehr an Firefox selbst. Es liegt natürlich trotzdem an Firefox, weil Firefox diese Möglichkeiten bietet, Erweiterungen, diese Möglichkeiten einräumt, den ganzen Prozess zu verlangsamen. Das wird in Firefox 4 definitiv über das Jetpack-Projekt gelöst. Das ist eine neue Plattform, um Erweiterungen zu schreiben. Diese Erweiterungen laufen in einem extra Prozess. Das heißt also, selbst wenn die, sollten sie irgendwie zu einem Absturz führen, stürzt der ganze Browser nicht ab, sondern eben nur dieser Erweiterungsprozess. Und sie haben auch eingebaut eine Sicherheitssandkiste, wie man sagt, Sandbox eben, sodass diese Erweiterungen auch nicht den ganzen Browser eben irgendwie sicherheitstechnisch irgendwie beeinträchtigen können.
Okay, gibt es da bei euch eigentlich irgendwie innerhalb der Community ein Verfahren, dass man ja irgendwelche Erweiterungen approved oder so? Oder kann eigentlich jeder einfach...
Richtig, also das ist auch ein wichtiges Thema. Da gibt es die addons.mozilla.org-Seite, wo man diese Erweiterung hochladen kann. Und diese Seite, die prüft eben auch, wenn man die Erweiterung hochlädt, prüft die eben, ob sie gewissen Standards entspricht. Und das wird erstmal automatisch gemacht, über so ein bisschen heuristisches Verfahren. Und dann wird aber jede Erweiterung, bevor sie freigeschaltet wird, auch nochmal durchgesehen von jemandem. Das ist auch eine ganze Horde Freiwilliger, die eben da so ein bisschen, das ist längst nicht so rigide wie im Apple App Store oder sowas. Und das ist auch wesentlich transparenter, der Prozess. Man kann auch dann mit den Leuten dann selbst in Kontakt treten und vielleicht Verbesserungsvorschläge sich abholen. Aber da ist auf jeden Fall ein Prozess dabei und das ist uns auch wichtig, denn wir wollen Firefox natürlich als Plattform für solche Erweiterungen weiterhin haben, aber wir wollen natürlich das Risiko für die Benutzer minimieren.
Wir hatten schon mal ein bisschen angesprochen, Community, also das, was sehr Wichtiges rund um Firefox ist sicherlich die Community. Wie stellt sich die so insgesamt dar? Also wer ist die Community? Was macht die Community? Wie kann sie mitmachen?
Ja gut, wer ist die Community? Die Community sind natürlich ganz, ganz viele Helfer, die zum Beispiel die neuesten Betas ausprobieren oder eigentlich viel, viel wichtiger eben die Nightlies, sogenannten Nightlies. Also jede Nacht wird eben vom aktuellen Verzeichnisbaum ein Firefox kompiliert und den kann man sich eben auch installieren und die testen und eben, wenn es dort Fehler gibt, die eben dann berichten im Bugzilla. Man kann viel Dokumentation schreiben. Das machen viele Leute eben auch. Es gibt das Mozilla Developer Network, developer.mozilla.org. Und das ist ein Wiki, also da kann im Prinzip auch jeder gerne mitarbeiten. Und dann gibt es natürlich die Übersetzer. Und das ist insgesamt, ist diese Community, ich sage mal so, es gibt einen Blog Planet, es gibt IRC-Kanäle, es gibt die Mailinglisten. Ich denke, das ist sehr ähnlich wie bei vielen anderen Open-Source-Projekten auch.
Und wahrscheinlich noch was anderes, wo halt Menschen mitmachen, die sonst nicht bei bei Open-Source-Projekten mitmachen. Ihr habt so eine Bärchen-Seite, ne? Also wie hieß die Seite nochmal, wo man das, die Skins verändern kann?
Ach so, ja, man, das sind die sogenannten Personas. Also das ist die Möglichkeit, um sich im Prinzip personalisierte Skins, also personalisierte Bilder in den Hintergrund von Firefox zu legen. Ja, das ist auch, da kann auch jeder sogar mit ein paar Mausklicks seine eigene Persona zusammenstellen. Also wer ein tolles Foto geschossen hat im Urlaub oder sowas und das gerne als Hintergrund in seinem Browser haben möchte, der kann das eben, kann eben auch mit wenigen Klicks eine neue Persona
zusammenstellen. Aber wie funktioniert das? Einfach ein Bild hochladen und dann hin und her rücken?
Genau.
Oh. Muss ich mal ausprobieren. Brauchen wir mal unser eigenes Netzpolitik-Person. man hat jetzt einerseits die Community, die miteinander kommuniziert, aber du bist ja Entwickler, du bist ja genau, angestellt und noch sitzt hier in Deutschland, demnächst halt auch in Mountain View. Aber wie kommuniziert ihr denn so innerhalb des Projekts, also mit welchen freien Software-Tools?
Ja, also vieles geht, das wird anderen Open-Source-Entwicklern sicherlich nicht unbekannt sein über IRC. Das ist eben für die, denen das nicht sagt, das ist eben ein Chat-Programm oder ein Chat-Protokoll. Und dann geht viel über E-Mail und alles andere geht eigentlich über Bugzilla. Das ist eben unser Ticketsystem für, wir nennen eben unsere Tickets Bugs, egal ob die wirkliche Bugs sind oder ob das Erweiterungen sind oder ob das Überlegungen sind. Also viele Sachen, eigentlich so ziemlich alles, was am Code vor allem passiert, startet erstmal sein Leben in Bugzilla, in einem Bug. Und dieser Bug hat eben eine Nummer und dann kann man dann auch eben sich auf den CC setzen lassen, wenn man sagt, okay, das ist ein Bug, der interessiert mich oder da würde ich gerne auch irgendwann mal Input geben. Und dann kann man eben seine Ergebnisse, wenn man sagt, das ist ein Bug, da könnte ich sogar vielleicht was beisteuern, kann man da auch eben was dranhängen, ein Attachment eben.
Hat man da auch eine Versionskontrolle?
Genau, also Mozilla selbst, der Code selbst wird natürlich in Mercurial, das ist ein verteiltes Versionskontrollsystem, gepflegt. Aber bis der da reinfindet, muss es auf jeden Fall erstmal einen Bug dazu geben. Und dieser Bug, der muss dann eben einen Patch haben, wo der dann eben von irgendjemandem stammt. Und dieser Patch muss dann auch einen Review-Prozess durchlaufen. Dass, also derjenige, der eben, wenn dieser Patch eben gewissen Code berührt, da gibt es dann einen Maintainer dazu und dieser Maintainer oder mehrere Maintainer und einer von denen sollte da drüber geguckt haben und sein Okay gegeben haben und dann, je nachdem in welcher Phase man es sich gerade befindet, momentan sind wir in der Phase, dass wir in der 4er-Beta-Phase und da kommen dann auch nur Patches rein, die wir dann auch für wichtig für Firefox 4 halten oder wo wir sagen, das ist was wir in Firefox 4 aufnehmen. Ne? Bugfixes in der Regel ja schon, aber wenn es um neue Features geht oder sowas, dann muss dann auch nochmal von weiter oben das Okay kommen. Und bis diese Hürden genommen sind, das dauert dann manchmal.
Und wer ist weiter oben? Also
da gibt es, es gibt natürlich die auch Leute, die eben über das Produkt Firefox entscheiden und sagen, das ist ein Feature, was wir gerne drin haben wollen. Nicht? Also in dem Falle Mike Belzner.
Als Produktmanager.
Genau.
Okay, ja. Das sind ja auch Strukturen, ja, eigentlich recht logisch, aber weiß man dann meistens noch nie. Nicht so richtig. Was ja immer so eine interessante Frage ist, vielleicht kannst du sie beantworten, ansonsten können wir mal zusammen beantworten. Warum ist Firefox eigentlich so erfolgreich in Deutschland? Also gerade in Deutschland.
Das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch mal gefragt. Das Schöne ist also, ich bin ja nun noch nicht so lange dabei, und aber ich bin schon sehr lange Programmierer und bislang war das immer sehr schwierig. Was machst du eigentlich, Philipp, diese Frage jemandem zu beantworten? Nicht? Und ja, also ich mache Open Source und ich weiß nicht was. Und heute kann ich sagen, ich arbeite für Mozilla. Und bislang habe ich es noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, Mozilla, was ist das denn? Sondern, ach, das Mozilla, das benutze ich auch oder das habe ich auch mal benutzt. Und insofern eine wirkliche Frage oder eine wirkliche Antwort auf die Frage habe ich nicht. Ich denke, vielleicht hat, ich habe nur eine Vermutung, ich könnte mir vorstellen, dass einfach in Deutschland die Skepsis natürlich zu großen Firmen, momentan geht die Skepsis gegenüber Google um, und ich denke, vor ein paar Jahren war das Hauptziel dieser Skepsis Microsoft noch. Und einfach als Alternative damals eben natürlich, heute haben die Konkurrenten auch mit aufgeholt, aber damals als einziger Browser, der eben die Privatsphäre wirklich in den Vordergrund gestellt hat, der die Möglichkeit, der natürlich auch statistisch gesehen wesentlich weniger Sicherheitslücken hatte und so weiter als Internet Explorer. Ich denke mal, das hat die Leute überzeugt, nicht? Aber das ist eine Vermutung. Also
ja, das würde ich auch schon sagen, ist wahrscheinlich einer der größten Parameter.
Ja.
Wahrscheinlich hängt es auch noch damit zusammen, dass Deutschland generell eine sehr starke freie Software-Community hat.
Das ist sicherlich auch ein guter Punkt, ja. Aber das erklärt halt nicht, warum meine Tante zum Beispiel Firefox.
Ja, aber das erklärt vielleicht, warum der Start am Anfang sehr gut war. Natürlich verbunden mit dieser Microsoft, irgendwie große Unternehmen aus USA, Skepsis. Aber dass man halt auf einmal, also dass man am Anfang sehr viele Evangelisten hatten, die das halt sehr viel weiter verbreitet haben.
Das stimmt. Ich meine, da gab es ja nun die Zeitungsannonce und solche Sachen. Das stimmt. Ich, wie gesagt, also mehr als Vermutung kann ich da auch nicht anstellen. Ja, aber es ist definitiv ein Phänomen. Und das ist auch innerhalb von Mozilla wird das anerkannt. Also dass, ich meine, in Deutschland fast 50%, glaube ich, Marktanteil ist für uns, also für Mozilla, das merkt man auch, ist Deutschland definitiv ein wichtiger Markt. Und gerade, also deswegen auch meine Vermutung, gerade dieses Thema Privatsphäre wird ja nun von Mozilla sehr stark bedient und auch geschätzt. Und da ist das kommt auch immer in den Diskussionen dann bei Mozilla auch innerhalb der Teams dann auch immer wieder, ah ja, aber was machen wir für den deutschen Markt? Ja. Also das ist definitiv eine oder da darüber freuen, da werden sich die Deutschen drüber freuen. Also
seit Firefox 3.5 wird auch Firefox als der grüne Browser beworben auf der Webseite.
Der grüne Browser.
Ja, also nachhaltig, ach so, und Öko und irgendwie Ressourcen, also dass man halt freie Software oder Open Source, okay, jetzt so als nachhaltig und also den ganzen Öko-Konzept so ein.
Also nachhaltig halte ich das Modell auf jeden Fall. Was das jetzt mit Öko zu tun hat, weiß ich nicht, aber.
Ja, informationelle Ökologie.
Okay, verstehe. Ja.
Also, ne, also wo ich auch am Anfang erstmal ein bisschen unsicher, also erstmal habe ich natürlich ein bisschen geschmunzelt, als ich das sah, aber natürlich ist in diesem ganzen Diskurs seit vielen Jahren irgendwie Nachhaltigkeit irgendwie oder digitale Nachhaltigkeit ist freie Software und offene Standards ein ganz klar, ein ganz wichtiger Punkt. Aber es hatte noch bis zu Firefox 3.5 hat das eigentlich noch niemand so tatsächlich in seine Werbung so integriert. Auf einmal war es da und dann halt auch mit diesem Lifestyle der Ökos und ich meine, wir sind hier Prenzlauer Berg, ne? Also jetzt in jeder Ecke ein Biomarkt.
Ja, klar.
Mindestens einer. Und auf einmal hat man dann halt quasi dieses Produkt in grün.
Ja, also das spielt, denke ich, wahrscheinlich dann auch eine Rolle. Also mir war diese Marketingkampagne gar nicht bekannt.
Da muss man auf eure Seite gehen.
Ja, die deutsche Seite dann anscheinend.
Ja, genau.
Ja gut, da bin ich, muss ich wirklich zu weiter Stelle gestehen. Da bin ich eigentlich absolut auf Englisch gepolt, eigentlich in meinen. Also ich habe mein System auf Englisch und meine Sprachen auf Englisch.
Ah ja, nee, jetzt habe ich es. Der organische Browser ist das, glaube ich.
Browser.
Organic Browser.
Gut, Organic Browser. Organic ist natürlich das englische Wort für Bio, nicht?
Also, genau. Ja, gut, kommen wir mal weiter. Ich glaube, eine Frage, die man vielleicht besser später stellt, ist, was macht Firefox besser als die Konkurrenz? Weil wir sind noch nicht bei den Features gelandet. So. Ich glaube, es macht nicht so viel Sinn, jetzt die Features der Version 3.6.3 wiederzugeben. Die wird wahrscheinlich der Großteil der Hörer nutzen und wird es auch kennen. Dann gehen wir mal zur Version 4.0, die halt Ende des Jahres dann herauskommen wird. Was ist die große Neuerung? Was ist die Revolution?
Also die Revolution, was die Leute definitiv, die Benutzer sehen werden, ist, dass wir eine neue Oberfläche haben. Die ist definitiv evolutionärer als jetzt der Sprung, was weiß ich, von 3.0 auf 3.5 oder 3.5 auf 3.6. Auf Windows, vor allem auf Windows, wird sie sehr, sehr abgemagerter sein. Es werden weniger Buttons da sein, die Menüleiste wird in einen einzigen Knopf umgewandelt. Man kann das alles weiterhin so wie gewohnt sich anzeigen lassen. Wir haben eben rausgefunden, sehr kluge Leute bei uns, die eben die Benutzeroberflächen noch studiert haben und das Verhalten der Benutzer, dass bei einem Browser eben viel wichtiger ist, was nicht dargestellt wird im Prinzip. Und ist ja nun auch etwas, was die anderen Browserhersteller auch erkannt haben und auch gemacht haben. Und dann natürlich so Sachen wie Tabs können jetzt auch oberhalb der Leiste angezeigt werden und solche Sachen. Also es ist eine neue Oberfläche da. Dann das große, was für uns Entwickler natürlich eine große Rolle spielt, ist die Geschwindigkeit und die Effizienz. Da ist es immer schwierig, Zahlen zu sagen, weil man da Benchmarks gehen eben sehr stark auseinander. Man kann, glaube ich, sagen, also ich muss jetzt aufpassen, dass ich keine falschen Zahlen sage, aber das Firefox 4, je nachdem, was man misst, zwischen 2 und ich glaube 10-mal schneller oder so von der Größenordnung als 3.5, 3.6 ist. Und wie gesagt, also das sollte sich auch für die Benutzer wirklich dann bemerkbar machen. Wir sind auch, was zum Beispiel JavaScript-Geschwindigkeit angeht, sind wir unseren Konkurrenten sehr gut auf den Fersen. Das sah in der Vergangenheit nicht immer so aus. Da haben die Konkurrenten, wie zum Beispiel Google Chrome, also die V8-Engine, haben da sehr gut vorgelegt. Und mittlerweile haben wir alle auch eingeholt bis auf Google Chromes V8. Aber das dauert auch nicht mehr lange, denke ich mal.
Also auf jeden Fall wird es schöner und schneller.
Schöner und schneller, genau.
Und was sind so weitere Features, so eher also so im Hintergrund, die man dann als Nutzer irgendwie zu schätzen lernen wird?
Features für die Benutzer haben wir einerseits Panorama. Das ist für die Benutzer, die sehr viele Tabs zu verwalten haben. Und da skaliert die Oberfläche bislang noch nicht so gut dafür. Nicht? Man muss dann scrollen links und rechts und verliert dann leicht den Überblick. Und wer vielleicht das von Mac OS X kennt, das Exposé, das wird so ein ähnliches Interface sein. Also man drückt auf einen Knopf oder eine Tastaturkombination und dann zoomt das so ein bisschen raus und man hat dann also die ganzen Tabs so in Briefmarkengröße und kann die dann. Und da unterscheidet sich dann von Exposé oder ist in meinen Augen dann auch ein bisschen besser, weil dann spielt es auf das räumliche Gedächtnis des Menschen an. Man kann die Tabs dann eben in Gruppen sortieren und platzieren auf dieser Tafel im Prinzip und kann dann eine Gruppe öffnen und dann sieht man auch nur die Tabs dieser Gruppe. Und dann kann man wieder rauszoomen und in eine andere Gruppe reingehen und kann die eben seine Tabs sich so gruppieren und kann auf diese Art und Weise so den Überblick wieder gewinnen.
Ja, also da bin ich, glaube ich, klassische Zielgruppe. Ich habe keinen Überblick mehr über meine offenen Tabs.
Ja, und das andere Feature, das ist eben das, woran ich mitarbeite, das ist Firefox Sync. Das ist der Synchronisationsdienst, der bislang als Erweiterung für unsere Firefox 3.5 und 3.6 Benutzer zur Verfügung steht. Und der wird in Firefox 4 integriert sein. Und der erlaubt es uns, der erlaubt es den Benutzern, ihr Firefox-Profil, also sämtliche Bookmarks, aber auch den Verlauf, die Browser-Chronik, welche Seiten man besucht hat, die offenen Tabs, die Passwörter, sofern man sie gespeichert hat, mit anderen Firefox-Instanzen, zum Beispiel also zwischen dem Heimrechner und dem Bürorechner oder zwischen Laptop und Festrechner, zwischen verschiedenen Rechnern eben und eben auch dem Mobiltelefon zu synchronisieren. Und das ist gerade mit unserer Strategie auch auf dem Mobiltelefon einen guten Browser bereitzustellen, ist das, denke ich, ein sehr spannendes Produkt.
Was kann man dann konkret damit machen, also wenn du jetzt mobil ansprichst?
Ja, also die Idee ist im Prinzip, ich habe meinen Browser auf dem Handy und möchte also jetzt eine Seite besuchen und ich habe sie schon mal besucht auf meinem Heimrechner zum Beispiel, dann auf dem Mobiltelefon tippe ich es nicht so gut und dann kann ich eben, genauso wie im Firefox, auf dem Desktop bietet der mir ja schon Vorschläge an, wenn ich Seiten schon mal besucht hatte und dann kann ich eben also hingehen und sagen, ich tippe eben nur die ersten paar Buchstaben auf meinem Mobiltelefon und dann kriege ich eben schon die Vorschläge, weil das Handy eben den Verlauf, die Chronik von meinem Desktop-Rechner synchronisiert hatte. Ja. Und andersrum natürlich genauso. Wenn ich unterwegs was gelesen habe, dann kriege ich das später in meiner Chronik im Desktop auch. Und das dann, wenn ich das gebookmarkt habe, genauso. Und was natürlich auch interessant ist, viele Leute geben sich wohl nur so 3-buchstabige Passwörter bei Facebook oder sowas, was nicht so wahnsinnig sicher ist, aber einfach zum Tippen auf dem Mobilrechner. Und also auf dem Handy. Und das ist natürlich nicht der wahre Jakob. Und mit Sync kann man dann eben sagen, okay, ich lasse den Firefox meine Passwörter verwalten. Dann kann ich ein schön sicheres Passwort haben. Und auf dem Mobilrechner muss ich das, auf dem Handy muss ich das gar nicht mehr eingeben.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet das dann für mich, also ich habe 4 Rechner an verschiedenen Standorten, auf 2 Betriebssystemen, aber ich nutze überall eigentlich den Firefox, dass überall dieselben Tabs offen sind?
Nein, das nicht. Also ganz so radikal ist es nicht. Aber man hat die Möglichkeit eben zu sagen, übers Menü, zeig mir mal die Tabs, die momentan auf dem anderen Computer offen sind. Also das funktioniert natürlich auch, wenn der Computer schon aus ist oder sowas, aber die beim letzten Synchronisiervorgang auf diesem Computer offen waren. Und dann kann ich die selektiert öffnen.
Wieso macht das nicht so, wie ich das gerne hätte? Ist so als Feature-Request?
Ja, das kommt dann hoffentlich anderes Merkmal von Firefox zum Tragen, nämlich die Erweiterbarkeit. Das wäre so ein klassisches Feature, wo wir sagen, okay, das denke ich, ist ein bisschen zu heftig für alle Benutzer, aber wenn es dafür einen Markt gibt, ein Interesse, dann gibt es auch oft jemanden, der fähig genug ist, dann so eine Erweiterung zu schreiben und der das dann vielleicht auch macht.
Ja, liebe Zuhörer, wer dazu in der Lage ist und Zeit hat, ich hätte gern so ein Feature. Okay, machen wir weiter. Das war jetzt Sync.
Das war Sync, ja.
Genau, da war noch meine große Frage. Jetzt stelle ich mal wieder die Frage als Deutscher. Wie ist das mit der Sicherheit?
Also mit der Sicherheit ist das sehr gut. der ein oder andere Hörer wird sicherlich scharf die Ohren gespitzt haben, wenn ich gesagt habe, man kann die Passwörter synchronisieren. Und das ist natürlich, da kann man sich natürlich vorstellen, das könnte ein Problem sein. So, das ist insofern kein Problem, weil wir bei Firefox Sync alles lokal verschlüsseln. Der Benutzer kriegt nicht nur einen Benutzernamen und ein Passwort, bei dem er sich mit dem er sich bei unserem Dienst angemeldet hat, sondern er legt auch noch einen Sync-Schlüssel fest. Dieser Sync-Schlüssel ist im Prinzip sowas wie eine Passphrase, wer das kennt, vielleicht von SSH oder sowas. Dieser Schlüssel ist komplett privat, den kennt nur er und den kennt auch Mozilla nicht. Und mit diesem Schlüssel wird alles verschlüsselt. Und diesen Schlüssel muss man dann natürlich auch auf allen Rechnern nochmal eingeben. Klar, Mozilla kennt ihn nicht. Und damit können dann die anderen Rechner diese Daten dann wieder verschlüsseln. Und alles, was Mozilla speichert auf ihren Servern, ist ein bisschen verschlüsselte Daten. Und wem selbst das zu unsicher ist, der hat auch immer die Möglichkeit, seinen eigenen Sync-Server aufzusetzen.
Ja, nicht schlecht.
Also ich hoffe, dass damit die Privatsphären-Fragen geklärt sind. Also wer da noch Sorgen hat, der kann sich gerne melden. Aber das nehmen wir wirklich sehr ernst, denn die Leute haben natürlich ihre Bankpasswörter und so weiter im Browser und deswegen ist es uns sehr wichtig, dass diese dass diese Fragen geklärt sind.
Ja, wo wir schon mal bei der Wolke sind, es gibt ja so rund um andere Browser oder so um Zukunftsmodelle auch die Vision, dass man eigentlich gar kein Betriebssystem mehr braucht, dass man eigentlich nur einen Browser braucht, um auf Sachen zuzugreifen. Kann man natürlich diskutieren, ob das jetzt sicherheitstechnisch Sinn macht oder aber wie sieht das bei euch aus? Gibt es halt bei Mozilla schon so Überlegungen in diese Richtung?
Ja, das ist natürlich ein interessantes Problem. Also ich meine, es gibt's ja heute schon im Prinzip die Technologie dazu. Dropbox ist ein gutes Beispiel, nicht, wo ich meine Daten eben ins Netz stelle und die Frage ist, wie komme ich dann dran? Und meines Wissens macht Dropbox eben zum Beispiel auch Verschlüsselung im Browser, nicht? Und das ist so eine Sache, das würden wir gerne machen irgendwann, dass wir die Möglichkeit geben, Web-Applikationen auch wirklich starke Verschlüsselung anzubieten, sodass in der Wolke die persönlichen Daten verschlüsselt gespeichert sind. Ja,
aber das meinte ich nicht konkret. Also ich meinte im Moment, sehr oft geht die Nutzung ja mittlerweile dahingehend, dass man eigentlich nur noch einen Browser braucht, weil alles im Netz funktioniert. Aber man hat noch dieses ganze Betriebssystem darunter.
Ach so, verstehe.
Und da gibt es halt Überlegungen so, vor allen Dingen, wenn es in Richtung mobil geht, verschmitzt man nicht mal so Browser mit Betriebssystem und das ist dann so eins, weil eigentlich braucht man kein Linux, um dann Firefox drauf laufen zu lassen, oder man braucht kein Windows, um dann Firefox drauf laufen.
Also das
sind so die theoretischen Überlegungen.
Das sind Ideen, die spielen definitiv mit. Also irgendwo hörte ich also letztens den Spruch eben von einem Mozilla-Kollegen, also das Betriebssystem ist das, was dir die Uhr anzeigt rechts oben. Und natürlich ist das heutzutage so und das ist auch definitiv etwas, was wir zur Kenntnis nehmen. Wo uns das genau hinführt, ist, das steht noch offen. Dafür haben wir zum Beispiel unsere Labs-Abteilung, Mozilla Labs, die eben genau solche Zukunftsvisionen dann mal nehmen und dann auch mal ausspinnen und dann ab und zu auch was Nettes dazu produzieren. Mal gucken, vielleicht kommt da was.
Ja, aber ist Mozilla Labs, arbeiten die öffentlich oder?
Naja, nicht jedes Projekt schafft die Reife, wo die Leute dann sagen, okay, wir können das jetzt vielleicht der Allgemeinheit mal zeigen oder wir sagen, wir haben das jetzt zu einer Reife gebracht, dass wir das mal andere Leute ausprobieren lassen. Allein zum Beispiel Sync ist eben ein Projekt, was aus Labs gekommen ist. Personas zum Beispiel, also diese Bildchen, die man sich als Hintergrund hinlegen kann. Panorama auch. Also viele, viele Neuerungen sind aus Labs gekommen und natürlich nicht jeder hat es geschafft. So wie das immer ist. Aber dafür sind Forschungs- und Entwicklungsabteilungen da, dass die auch mal so ohne Zwang zur Marktreife irgendwas entwickeln können.
Okay, und da gibt es auch eine Seite wahrscheinlich.
Die haben natürlich auch eine Wiki-Seite und so weiter, aber das Labs-Team ist traditionell lokal, die haben sehr wenig Leute, die remote, so wie ich zum Beispiel hier von Berlin aus, arbeiten, sondern die sind traditionell so eher vor Ort. Das ist, denke ich, vielleicht auch einfach der Tatsache geschuldet, dass sie natürlich so ein bisschen die kreativeren Köpfe dann auch alle zusammensitzen wollen. Und
ja, ist halt die Frage, ich habe mich ja gefragt, kann man dann auch schon so die ganzen Zukunftsszenarien da auf einer Seite sehen, so bevor sie Marktreife oder Produktreife irgendwie erlangen?
Manchmal ja.
Okay.
Ja.
Gut, eine andere wichtige Erneuerung wahrscheinlich in Firefox 4 wird halt eine verbesserte Nutzung von HTML5 sein.
Genau, also HTML5 ist natürlich ein sehr großer Eimer, in den vieles reingeschmissen wird. Also HTML5 hat Firefox 3.5 und 3.6 auch, haben schon eine sehr gute HTML5-Unterstützung, Video, Audio, geht alles Canvas. Zum Beispiel.
Was war Canvas nochmal?
Canvas ist die Möglichkeit eben Zeichnungen, 2D-Zeichnungen, also Animationen oder so, eben solche Sachen zu zeigen, Graphen da zu malen oder sowas, nicht? So Sachen, wo traditionell einfach Flash genommen wurde und jetzt eigentlich mit sehr wenig Aufwand das Ganze in JavaScript und im Canvas gemacht werden kann. Das führt Firefox 4 konsequent weiter. Der WebM-Standard für Videos, den Google ja entwickelt hat oder beziehungsweise gekauft hat, der wird eben unterstützt und man kann also auch schon das ein oder andere Video auf YouTube komplett ohne Flash gucken. Es ist viel auch in Sachen CSS3. CSS3 ist natürlich auch noch nicht fertig und insofern muss man das alles cum grano salis nehmen, aber es ist viel von dem eben auch schon drin. Oftmals dann mit dem -mods-Präfix, weil es eben noch nicht offizieller Standard ist, aber das ist zum Beispiel bei Chrome oder Safari mit dem -webkit-Präfix ja genauso. Es sind so Sachen wie WebSockets und IndexedDB drin. Das sind eben auch noch Spezifikationen, die nicht fertig sind, aber wo es eben schon mal Implementationen gibt. So sieht eben momentan auch die Weiterentwicklung eben von solchen Sachen aus. Es gibt eben eine Parallelentwicklung zwischen Spezifikation und Implementation. Das befruchtet sich dann auch gegenseitig, wenn ich das so beobachte. Und am Ende setzt man sich dann auch hin mit den anderen Browserherstellern und verbessert das dann. Und das dauert dann halt ein bisschen, bevor der Standard rauskommt. Und das ist dann auch zum Glück, weil zum Beispiel sowas wie WebSockets oder IndexedDB, die eben noch reichere und noch mächtigere Web-Applikationen erlauben, dann eben mit lokalem Cache, also zum Beispiel jetzt Gmail, dass ich meine E-Mails lokal vorhalte, wenn ich mal kein Netz habe oder sowas. WebSockets, wo eben eine zustandsbasierte Verbindung zum Server eben das super für Spiele oder sowas aufrechterhalten kann. Also diese Sachen, die lassen sich eben dann auch in Verbindung mit den anderen Browserherstellern als offene Standards entwickeln und dann irgendwann auch in einer finalen Version implementieren. Das heißt aber nicht, dass wir nicht schon mal Implementationen vorab ins Netz stellen können und die Leute auch mal experimentieren lassen können.
Oder hat man wahrscheinlich auch aus HTML4 gelernt, was halt damals so eine ziemliche Interpretationssache war und halt zu diesen inkompatiblen Browsern geführt hat?
Ja, ist es gar nicht mal so das. Das war gar nicht mal so das Problem. Ich denke, das Problem war eben das XHTML-Fiasko, eben diese Standardisierung von oben herab, wo sich eben Leute eben mehr oder weniger in einem Kämmerchen eingeschlossen haben und gesagt haben, so sieht jetzt HTML aus. Und das hat halt nicht so wirklich widergespiegelt, wie anscheinend die Innovation am besten funktioniert. Und momentan ist eben die Innovation so, dass eben die Browserhersteller eben irgendwas ausprobieren, das natürlich mit einem Präfix versehen, sodass es nicht offiziell, dass es augenscheinlich wirklich auch als nicht offiziell gekennzeichnet ist, aber trotzdem benutzt werden kann. Das ist definitiv besser als eben noch zu Netscape-Zeiten, wo Netscape gesagt hat, okay, wir möchten Bilder in HTML haben, wir erfinden jetzt einfach mal einen Image-Tag und basta. Aber es erhält eben einfach diese Möglichkeit, dieses Feature schon mal einzusetzen und schon mal Erfahrungen zu sammeln. Und irgendwann kommt natürlich der Zeitpunkt, und das ist auch der Unterschied natürlich zu früher, wo einfach sowohl Netscape als auch Microsoft natürlich bei Features hingegangen sind und gesagt haben, wir machen das jetzt so. Man setzt sich dann eben auch irgendwann zusammen an einen Tisch eben im W3C und sagt, lass uns das als Standard dann eben verabschieden.
Ja. Okay, eine andere Sache, die sich in HTML5 noch ändern wird, ist halt bessere 3D-Unterstützung.
Genau, WebGL ist zum Beispiel eine sehr spannende Sache, finde ich, die vielleicht in ein paar Jahren mal eine super Möglichkeit zusammengepaart mit einer Audio-API, wo der Browser im Prinzip so einer super Spieleplattform, also ich sehe das so ein bisschen als Spieleplattform, aber ich wette da, es gibt auch schon Leute, die eben zum Beispiel damit Moleküle visualisieren in 3D oder sowas, und alles, was man braucht, ist eben ein WebGL-fähiger Browser. Und und wir hoffen natürlich, dass auch die Konkurrenten diese APIs aufgreifen, deswegen propagieren wir sowas natürlich auch als offenen Standard, weil das natürlich für die Verbreitung des gesamten Standards dann dieser Sache dann zuträglich ist. Und ansonsten bieten, finde ich, denke ich mal, für Spiele, das ist ja auch einfach oft so ein großer Markt, bieten diese APIs, denke ich, eine super Plattform, um sowas zu machen. Allein schon für Handys oder sowas, nicht? Wo Flash ja immer so ein Problem ist. Und
Ja, nicht bei allen.
Nicht bei allen, nein. Aber klar, natürlich, also mit Firefox Mobile kann man auch eben jetzt demnächst dann für Android, die Betas gibt es schon, kann man jetzt schon Flash benutzen auf seinem Android-Handy, das ist kein Problem. Ist halt langsam.
Ja. Und was macht jetzt Firefox besser als die Konkurrenz?
Tja, also ich denke, die Innovationskraft ist sehr stark bei Firefox. Das vergisst man vielleicht manchmal, wenn man das nicht so mitbekommt. Aber viele dieser Standards sind eben, oder viele dieser Ideen stammen aus dem Mozilla-Umfeld oder eben direkt aus der Firefox-Entwicklung. Und wir haben sicherlich das Problem, daran müssen wir arbeiten, dass wir vielleicht dann bis zur Implementation und zur Marktreife vielleicht nicht die schnellsten sind. Das ist sicherlich eine Sache, die wir auch versuchen mit Firefox 4, das ja nun 3.6 ist gerade mal Anfang des Jahres rausgekommen und wenn wir jetzt mit 4 schon so schnell nachschießen, dann ist das hoffentlich auch ein Zeichen, dass wir das Problem in den Griff bekommen. Aber ich denke, das ist, finde ich, so das Spannendste an Mozilla, eben die Fülle an Innovationen.
Also wo wahrscheinlich dann auch die ganzen Erweiterungen eine Rolle spielen.
Die Erweiterung ist, das ist der zweite Aspekt. Kein Browser ist so erweiterbar wie Firefox momentan. Chrome hat eine sehr tolle Erweiterungsmöglichkeit, die ist aber längst nicht so mächtig. Die hat andere Vorteile. Sie ist einfacher zu handhaben und das ist genau ja das, was wir versuchen mit Jetpack wiederum wettzumachen. Dass man mit reinen Kenntnissen, wie man eine Web-Applikation baut, eben HTML und JavaScript, dass man mit solchen Kenntnissen schon eine sehr mächtige Firefox-Erweiterung schreiben kann. Bei Chrome ist das möglich und das ist mit Jetpack jetzt eben auch bei Firefox möglich. Jetpack gibt es übrigens auch jetzt schon, kann man also auch jetzt schon ausprobieren.
Kannst du so auch über Version 4.0 hinaus mal so einen Ausblick geben? Wo geht Firefox hin? Wo geht generell, also wo gehen Browser technologisch hin?
Ja, das ist schwierig. Da bin ich natürlich auch als Entwickler. Ich sehe viele technische Möglichkeiten und bin aber auch nicht immer derjenige, der weiß, wie die anderen wie da die anderen Leute denken. Natürlich hauptsächlich die Leute, die dann auch über das Produkt Firefox entscheiden. Eine sehr spannende Sache, die von unserem Labs-Team eben entwickelt wird, ist dreht sich um das Thema Identität im Netz. Was kann der Browser einem da helfen? Nicht? Also allein diese ganzen Sachen mit Logins verwalten und so weiter, einen neuen Account erstellen. Ja, und heutzutage gibt es ja nun, ich kann mich bei manchen Sachen mit meinem Twitter-Account einloggen, ich kann mich mit manchen Sachen mit meinem Facebook-Account einloggen oder mit meinem Google-Account. Und die Frage ist also, wie kann mir der Browser da schon mal helfen und kann mein Browser da auch mich vor ungewollten Einlog-Vorgängen vielleicht auch schützen? Kann er das verwalten? Und da arbeitet unser Labs-Team dran und das halte ich persönlich für, das ist jetzt natürlich meine eigene Meinung, für eine sehr, sehr spannende Sache und auch eine Sache, wo der Browser, der nun allein schon von der Oberfläche her immer schmaler wird, und das ist auch eine schöne Sache, weil das Web ist eben das, was wir ja zeigen wollen, nicht so sehr den Rahmen darum, aber das ist, denke ich, ein Platz, wo der Browser seine Daseinsberechtigung gerade da hat. Nämlich das Interface eben zwischen Benutzer und Web-Applikation herzustellen.
Also sozusagen der Browser als Identitätsverwalter.
Genau.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie man das sicherheitstechnisch aus deutscher Sicht hinbekommt. Ja, ich habe eigentlich alle Fragen abgearbeitet. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt...
Ach, wir haben eine ganze Menge erzählt, nicht? Also...
Ja, das hören sich auch sogar Leute an. Also können wir noch Stunden genau, weitererzählen.
Wollen wir die nicht so wahnsinnig strapazieren, würde ich sagen.
Ja, aber dann sage ich mal Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch.
Für diesen Einblick. Ich werde nochmal schauen, dass ich da verschiedenste Links nochmal unter den Artikel packe, damit man sich da weiter informieren kann. Wenn euch Firefox interessiert, probiert es aus. Wenn das nicht eh schon tut, wenn ihr mitmachen wollt, macht da mit. Es werden noch für, genau, das wollte ich schon erzählen, Linux-Oberflächen
entwickelt. Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo man sagt, okay, wer gerne mitarbeiten möchte und es gibt immer noch offene Bugs überall, an allen Ecken und Enden gibt es immer die Möglichkeit, noch mitzuhelfen und es gibt eben auch die Möglichkeit, auf verschiedensten Niveaus mitzuarbeiten. Also wie ich ja sagte, die Oberfläche von Firefox selbst ist eben auch mit Webtechnologien wie JavaScript und CSS und XML geschrieben. Wer da Lust hat, mitzuarbeiten, das geht sicherlich immer, gerade zum Beispiel bei Linux, bei der Oberfläche, das hatte ich mal erwähnt, ja. Da gibt es definitiv noch Dinge, die man da an der Skin verbessern könnte ich mir vorstellen. Wer da Interesse hat, da wird's sicherlich, werden wir was in die Links reinstellen.
Und Praktikum kann man bei euch machen?
Man kann Praktikum machen, wenn man wer Student ist und also natürlich Informatik ist am ehesten gesucht und wer also Lust hat, ein Praktikum zu machen, die Möglichkeit besteht immer, da kann man sich bewerben online. Wir suchen auch so Mitarbeiter, also wen das reizt, da mitzuarbeiten, der ist herzlich eingeladen, auf die Karriereseite zu gucken und vielleicht sich zu bewerben.
Ja, dann mach das mal. Und vielen Dank für diese ganzen Informationen. Und dann wünsche ich noch viel Spaß beim Weiterhören von anderen Sachen und dir viel Spaß dann bei Mozilla in Mountain View.
Danke sehr.
Tschüss.
Tschüss.